Wie wir gehört haben, die Medikamente haben große Erfolge gezeigt, führen zu einer Reduktion im Bereich der Synoviolitis als auch der Gelenksdestruktionen. Die Frage ist eben nun, wie wir heute schon gehört haben, ist der Rheumaorthopäde vom Aussterben bedroht? Ich sage mal nein, hat aber um einiges mehr Freizeit. Das wäre schön, ist aber leider nicht so. Warum? Wie wir sehen, gibt es ein enormes OP-Angebot. Es gibt einerseits viele Gelenke, andererseits Eingriffe von arthroskopischen Synovektomien, offenen Synovektomien, rekonstruktiven Arthroplastiken, Endoprothetik an nahezu allen Gelenken und auch die Möglichkeit von Arthrodesen, um den Patienten ein besseres Leben zu geben, wenn die rheumatische Therapie versagt oder beziehungsweise teilweise noch nicht zu 100% anspricht. Hier eine Studie aus dem schwedischen Register, die doch beachtlich viele Patienten aufgenommen hat über die Jahre von 1987 bis 2001 und zeigt hier, dass die Anzahl der Patienten, die einen stationären Aufenthalt benötigen, deutlich abgenommen hat. Jedoch, wie man hier sieht, und das unterstützt noch immer das Dasein der Orthopäden, die operativen Eingriffe bleiben gleich. Aber über die Jahre hat sich das natürlich verändert und die Art der Eingriffe hat sich verändert. Und darüber möchte ich auch heute Ihnen einiges näher bringen. In dieser Studie aus der Schweiz zeigt sich in dieser gestrichelten Linie, dass die Gelenkseingriffe in etwa leicht abnehmen, aber eher gleich bleiben. Jedoch die reinen Weichteileingriffe, wie wir jetzt schon gehört haben, vor allem die Synovitis der Gelenke und der Sehnen, deutlich im Abnehmen ist und wahrscheinlich früher oder später in der Hoffnung für die Patienten auch vielleicht ganz aussterben wird. Wenn wir uns die Balken ansehen von diesem Diagramm, sehen wir hier die hellgrauen Balken, sind der vermehrte Anspruch an reinen Osteoarthritis-Patienten, das heißt nicht Rheuma-Patienten, sondern Patienten, die aufgrund Knie- und Hüftarthrosen eine Prothese erhalten haben über den Lauf der Jahre. Und man sieht hier eine steigende Tendenz. Wenn man das mit den Rheuma-Patienten vergleicht, die ebenso Knie- und Hüftprothesen bekommen haben, ist diese eher gleich geblieben. Das deutet auch eher darauf hin, dass eben jüngere Patienten, die früher schon Prothesen bekommen haben im Knie- und Hüftbereich, diese aufgrund der neuen Medikation wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Was hat sich nun geändert? Wir haben gehört, in der konservativen Therapie früher, wo es die Medikamente noch nicht gab, hat man oder noch nicht die Art der Biologiker versucht, eine Reduktion der Erkrankung zu erreichen. Heute strebt man die Remission an und man kann sie, wie wir gehört haben, schon bis zu 60% erreichen. In der operativen Therapie hat man früher versucht, Patienten schmerzfrei zu bekommen, die Mobilität zu erhalten. Heute versucht man, die Funktion zu erhalten und vor allem die Funktion auch zu verbessern. Wie äußert sich nun der Einfluss der Biologik auf den OP-Zeitpunkt? Das Problem, das sie für uns Orthopäden auch mitbringen, ist das, dass der Leidensdruck der Patienten geringer wird. Das ist zwar gut, weil die Synovitiden nehmen ab, die Gelenksergüsse nehmen ab, die Schmerzen nehmen ab. Dadurch sinkt die Operationsbereitschaft der Patienten. Jedoch, die Gelenksdestruktionen schreiten noch immer fort. Und nun ist es so, wenn man Gelenke früh operiert, kann man gute Erfolge erzielen, kann guten Funktionserhalt und Funktionsverbesserung erreichen, die Mobilität verbessern, Schmerzreduktion erzielen. Ich habe hier die Röntgenstadien nach Lassen aufgezeigt, um zu sehen, wie sich die Gelenke im Laufe der Zeit verändern können. Und wie man hier sieht, je weniger Knochenschädigung oder Gelenksdestruktion vorliegt, desto besser kann ich die Funktion erhalten, die Mobilität der Patienten erhalten und natürlich auch eine Schmerzreduktion erzielen. Nun, was heißt das für die Operationen nun? Wie hat sich das verändert? Es ist so, dass man in diesen frühen Lasenstadien, wo die Gelenksdestruktion noch nicht so stark fortgeschritten ist, man durch minimale Eingriffe wie arthroskopische Synovektomien, die auch im operativen Sinn uns immer mehr Fortschritte gebracht haben, wie man auch sieht, hier schon mittlerweile an kleinen Gelenken, hier an den Fingergelenken, die Arthroskopien möglich, auch gelenkserhaltende Operationen durchzuführen. in den höheren Stadien, das heißt, wenn man erst später die Möglichkeit hat, die Gelenke zu operieren bzw. noch die Restfunktion zu retten, hat man dann nur mehr die Möglichkeit, eben Endoprothetik, Arthrodesen oder Resektionsarthroplastiken anzuwenden. Nun, der Patient oder der Rheumapatient muss individuell betrachtet werden. Man muss bei der Indikationsstellung natürlich auf Alter und allgemeinen Zustand des Patienten eingehen, auf den individuellen Verlauf der Erkrankung, Beginn der Erkrankung, Beginn der im Jugendalter oder erst später, auf die soziale Situation, auf bestehende Medikationen, Lokalbefund, dann auch die Seitendominanz ist vor allem im Bereich der oberen Extremität und der Hand sehr wichtig. Und auch natürlich auf die beruflichen Ziele und Ansprüche des Patienten. Nun, um ein bisschen genauer zu werden, was hat sich getan? Früher waren eher die Resektionsarthroplastiken bei der Versorgung des Hallux, Rigidus und Valgus. Wie man hier sieht, Rheumapatienten haben oben oft sehr starke Fußdeformitäten und vor allem im Bereich der Großzehe Deformitäten gezeigt, die eben nur durch mehr oder weniger sogenannte Verstümmelungsoperationen zu beheben waren. Heutzutage versucht man das durch gelenkserhaltende Operationen zu verbessern, da auch die Vorschädigung aufgrund der Medikamente nicht so groß oder noch nicht so fortgeschritten ist, wenn man es rechtzeitig erwischt. Ebenso bei der Metatarsalgie, die durchgetretenen Fußballen. Früher war ebenso die Köpfchenresektion des zweiten, dritten und bis fünften Metatarsalköpfchens Evidenz. Heute kann man gelenkserhaltende Operationen durch Entlastung des Gelenkes, durch Verkürzungsoperationen, wo das Gelenk aber noch erhalten bleibt, durchführen. Dazu gibt es auch Studien, die das bewiesen haben und weiter auch befürworten, wie auch hier und federführend auch unter Professor Van Nieuwenhuis sich in dieser Studie gezeigt hat mit Weil-Osteotomien, das ist eben die Verkürzung der Köpfchen, dass diese bei Rheumapatienten auch sehr gute Ergebnisse erzielt haben, bei doch einer hohen Anzahl an Osteotomien, wie man hier sieht in der Nachuntersuchung. Es konnten die Scores deutlich verbessert werden, es konnte mit einer geringeren Schuhversorgung, also orthopädischen Maßschuhversorgung, gerechnet werden oder reduziert werden bis zu 61%. Das ist auch für das Gesundheitssystem allgemein kostensparend und für den Patienten natürlich, da er normale Konfektionsschuhe tragen kann und auch eine 97%ige Schmerzreduktion erreicht werden. Somit auch die Konklusion dieser Studie, dass diese gelenkserhaltende Operation auch bei Rheumaorthopäden heutzutage indiziert sind. Eine ähnliche Studie, die sich eher auf das Großzehengrundgelenk bezogen hat, vergleicht hier eben die Resektionsarthroplastik mit der Arthrodese des Großzehengrundgelenks, die funktionell natürlich einen deutlich besseren Verlauf für die Patienten zeigt. Und hier konnte in beiden Operationsmethoden eine Schmerzreduktion erzielt werden, jedoch pedobarografisch war eben die Arthrodese deutlich im Vorteil. Es gibt hier auch allgemein schon evidenzbasierte Empfehlungen aus Review-Arbeiten zu den rheumatischen Vorfüßen und so hat sich besteht zwar derzeit immer noch die Evidenz, dass eben die Arthrodese mit der Resektionsarthroplastik, also mit der Köpfchenresektion, noch immer für den Patienten eine hohe Zufriedenheit darstellt, eine Schmerzlinderung und auch eine funktionelle Verbesserung bringt, jedoch zusammen mit den neuen Medikamenten auch gelenkserhaltende Operationen zunehmend, zwar limitiert noch, aber zunehmend als Evidenz empfohlen werden. Zur Hand, habe ich schon erwähnt, ist natürlich eine komplexe, sind komplexe Operationen damit verbunden und vor allem, man will einerseits eine Funktionalität erhalten für die Feinmotorik, andererseits eine Stabilität, um eben noch kräftig zupacken zu können für den täglichen Alltag und auch im Beruf. Hier am Handgelenk hat man ebenso wiederum eingeteilt nach den Stadien, wie wann man in das Gelenk hineingeht. In einem frühen Stadium, wo rein eine Synovitis vorliegt, kann man das sehr gut mit Arthroskopien versorgen, also arthroskopischen Synovektomien, die natürlich nur eine geringe Schädigung bzw. eine geringe Rehabilitation benötigen. Wenn das Gelenk dann schon weiter fortgeschädigt ist, sind dann eher die offenen Synovektomien, das heißt, der Eingriff wird größer empfohlen. Hier kann man aber zusätzlich dann noch Zusatzoperationen wie gelenkstabilisierende Operationen unterschiedlicher Art durchführen. In den späten Stadien ist dann nur mehr die Arthrodese möglich. Zu den Arthroskopien am Handgelenk ist die Voraussetzung, dass eben keine Strecksehnen-Synovitis vorliegt, denn dann müsste man eben die Operation offen durchführen. Das geht mit der Arthroskopie schlecht oder zumindest ist die offene Version hier doch die empfohlenere. Und wenn der Carpus instabil ist, sollte auch eher eine offene Operation durchgeführt werden. Das wäre dann so die Anzahl der Operationen, die man am Handgelenk durchführen könnte. Wenn diese Sachen zur Gelenkserhaltung nicht mehr gehen, wäre dann nur mehr die Prothese bzw. Arthrodese indiziert. Zu den Operationen an der Hand. Ja, auch an den kleinen Gelenken kann man schon mittlerweile Arthroskopien durchführen. Natürlich ist das Ganze auch Übungssache und sollten auch eher erfahrene Chirurgen und Arthroskopeure solche Operationen durchführen, um wirklich das ganze Gelenk zu erreichen. Nur dann macht die arthroskopische Synovektomie auch einen Sinn. Bei Operationen an der Hand ist nach wie vor eine Resektionssuspensionsarthroplastik mit gutem Erfolg zu erzielen. Bei den MCP1 und IB-Gelenken am Daumen wäre eher die Arthrodese, weil man hier am Daumen die Kraft braucht, eher in Erwägung zu ziehen. An den Langfingern hat man bei Schwannenhals- und Knopflochdeformitäten ja Weichteileingriffe und bei den Gelenksdeformierungen, wie man hier sieht, kann man diese bei reinen Arthrosen mit Silikonspäßen oder so Pyrocarbonspäßen ganz gut versorgen. Sind Gelenke aber auch schon subluxiert, dann wäre eher dieser geführte Silikonspacer indiziert, da diese Pyrocarbonspacer primär keine Stabilität bieten, sondern einen Oberflächenersatz. Nun zur Funktionalität und zur Kraftanwendung. Die Endoprothese am Handgelenk setzt voraus, dass einerseits eine gute Knochenqualität noch vorhanden ist, eine Bandintegrität vorhanden ist, dass das Gelenk noch in der Achse ausgerichtet werden kann und korrigiert werden kann und dass die Patienten auch eine gewisse Compliance zeigen, denn diese Prothesen haben zwar eine gute Funktionalität, sind aber auch mit Vorsicht zu betrachten. Deshalb sollte man bei einem Rheumapatienten eine Hand eher funktionell anstreben, die andere Hand eher für die Kraftanstrengung im Beruf, im Alltag, zum Einkaufen, wo man sie braucht. Zu den Synovitiden, wie wir sie eben heute schon gehört haben, wenn diese durch die Medikamente nicht vollständig in den Griff zu bekommen sind oder noch vorhanden sind, kann eben einerseits offen die Synovektomie durchgeführt werden, hier in Kombination mit Zusatzeingriffen. Arthroskopisch hat man eben die Möglichkeit einer schnelleren Rehabilitation, man hat ein verringertes Operationstrauma und man kann bei isolierten Gelenksbefall mittlerweile alle Gelenke gut synovektomieren. Hierzu gibt es auch eine Studie, ebenso mit sehr vielen Patienten über einen sehr großen Zeitraum, 1994 bis 2012 von einer deutschen Gruppe, die gezeigt hat, dass unter dem Einfluss die Biologika eine Reduktion der Synovektomien von bis zum 46% erreicht werden konnte. Vortrefflich, wie man hier sieht, bei Tenosynovektomien, also Synovitiden der Sehnen, um 94% sogar und bei Synovektomien der mit der Carpophalangealgelenke um 81%. Im Gegensatz sieht man aber, dass die arthroskopischen Synovektomien von 24% auf 71% deutlich angestiegen sind. Man sieht, der Trend geht zu den minimalinvasiveren Operationen. Von dieser japanischen Arbeitsgruppe hat man ebenso gesehen, dass allein der Einsatz von Methotrexat, das wurde in Japan 1999 freigegeben, der Anzahl der User, also der Rheumapatienten, die Methotrexat eingenommen haben, deutlich angestiegen ist im Laufe der Jahre. Auch die Dosis wurde langsam gesteigert. Im gleichen Verlauf haben die Operationen der Rheumapatienten deutlich abgenommen und vor allem hier die Kniegelenke, Operationen der Kniegelenken haben auch ebenso abgenommen. Und der DASH-Score, wie wir schon erwähnt haben, der Funktionsscore der Rheumapatienten, die ebenso eine Reduktion erfahren. Ein deutscher Kollege hat ebenso noch diverse Arbeiten über Synovektomien durchgesehen, einen Review gestartet und hat eine Kombination der Arthroskopie mit der Radiosynoviothese, die vor allem in Deutschland sehr viel durchgeführt wird, mit der höchsten Erfolgsrate erfahren und konnte sehen, dass eine Verbesserung der Gelenksfunktion über 5 Jahre erreicht werden konnte. Jedoch, was man dazu sagen muss, ist, dass eben es eigentlich keine Daten dazu gibt, ob die Synovektomie wirklich einen gelenkerhaltenden Effekt hat oder nicht. Und wie man hier weiter gesehen hat, dass nach 14 Jahren doch 60% der Patienten nach einer Frühsynovektomie einen Gelenksersatz benötigt haben. Nun, die Frühsynovektomie oder Spätsynovektomie, das war auch immer ein bisschen so die Streitfrage zwischen den Rheumatologen und den Orthopäden. Was ist nun sinnvoll? Sinnvoll aus orthopädischer Sicht zu sagen, bei der Frühsynovektomie nimmt man doch den Reiz der Gelenkschädigung, eben die Synovialmembran, relativ früh weg, sodass das Gelenk nicht geschädigt werden kann. Bei der Spätsynovektomie kann ich nur mehr die Schäden mehr oder weniger begrenzen und zusätzlich rekonstruktive Eingriffe machen. Wie wir eben sehen, relativ komplex an Sehnen, nach Sehnenrupturen, bei Späteingriffen. Sonst an der Endoprothetik hat sich im Bezug, was die Medikamente angeht, eher weniger verändert. Hier hat sich eher durch die Änderung der operativen Eingriffe geändert und durch den Fortschritt der Implantate, die modifiziert wurden und somit auch die Möglichkeit von minimalen invasiven muskelschonenden Eingriffen ermöglicht haben. Noch zuletzt zum Operationszeitpunkt, weil ich das schon erwähnt habe, dass das Entscheidende ist, natürlich je früher ich eingreife, desto besser ist auch noch mein Range of Motion, also mein ROM. Das heißt, die Beweglichkeit im Gelenk, vor allem im Kniegelenk, das heißt, je früher ich die Operation mache, desto besser auch nachher mein Ergebnis nach der Operation, desto geringer die Knochendestruktion ist, desto besser ist die Lebensdauer der Prothesen und desto besser desto eher kann ich auch auf Standardprothesen zurückgreifen und muss nicht achsgeführte Prothesen verwenden, wenn schon diverse Bandstrukturen vollkommen destruiert sind. Eine vielgestellte Frage ist, wie lang überleben Prothesen? Allgemein gesagt kommt es natürlich schon auf den Prothesentyp auch an, aber Hüft-Knie-Prothesen haben eine sehr gute Überlebensrate von mehr als 15% mittlerweile, 15 Jahren mittlerweile. Schulter- und Ellenbogenprothesen zeigen ebenso ganz gute Resultate, haben nur eine etwas höhere Infektionsrate. Handgelenks- und Sprunggelenksprothesen sind eher mit mäßigen Erfolgen oder in der Langfristigkeit zu sehen. Zum perioperativen konservativen Management werden wir dann vielleicht noch mehr sehen, vor allem was das Infektionsrisiko angeht durch die Immunsuppression der Therapie. Und auch Rheumapatienten haben ja oft das Problem, auch dass sie sehr dünn sind, sehr schlank sind und durch einen geringen Weichteilmantel auch das Gelenk haben, somit auch die Infektionsbarriere deutlich geringer ist. Eine Schweizer Arbeitsgruppe hat hier eine Therapieempfehlung herausgegeben, dass eben die Medikamente in einem Zyklus vor der Operation oder um die Operation eben pausiert werden. Es kommt natürlich auch auf die Halbwertszeit der jeweiligen Medikamente an, ob das auch Sinn macht. Nun, zusammenfassend ist zu sagen, dass durch den guten Erfolg der konservativen Therapie eine Reduktion der Weichteileingriffe definitiv erzielt werden konnte. Man konnte auch die Eingriffe geringer gestalten, kleinere Eingriffe durch Arthroskopien und vor allem funktionserhaltende Eingriffe stehen jetzt mehr im Vordergrund und Resektionsarthroplastiken oder Arthrothesen sind jetzt eigentlich nur mehr bei Therapieversagern oder bereits zu späten oder Patienten, die zu spät gekommen sind, mit fortgeschrittenen Destruktionen mehr indiziert. Somit sage ich danke und wünsche noch einen schönen Abend.